Markus 10, ab Vers 13. Und vielleicht in eurer Bibel auch, sind die Verse 13 bis 16 eine Einheit. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Kinder wurden zu ihm gebracht. Und in manchen Übersetzungen vielleicht sogar Kleinkinder. Aber in Markus 5, Vers 30 wird sogar ein 12-jähriges Mädchen mit diesem Titel, mit diesem Wort beschrieben. Also konnten die Kinder vielleicht sogar bis 12 Jahre alt gewesen sein. Sie brachten sie zu ihm, aber das muss nicht bedeuten, dass sie alle getragen wurden. Also komm her, wir laufen gemeinsam zum Herrn Jesus. Aber Lukas 18, 15 lässt uns auch wissen, dass manche sehr klein waren und vielleicht auch getragen. Nun, der Herr Jesus war immer noch in dem Haus, aber er sagte an einer anderen Stelle, Füchse haben Bauen oder Höhlen, Löcher, was auch immer, und Vögel haben Neste, aber der Sohn des Menschen hat nirgends, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und doch lesen wir ein paar Mal in dem Markus-Evangelium, dass er ein Haus gebrauchen konnte. Er ging ein und aus diesem Haus. Und er war noch im Haus und die Leute brachten ihre Kinder zu ihm, aber sie standen außerhalb des Hauses. Sie waren noch nicht ins Haus hineingegangen. Offensichtlich waren einige der Jünger auch außerhalb des Hauses oder standen in der Tür und haben nicht zugelassen, dass die Menschen zu Jesus hinein ins Haus gingen. Es war auch übrigens gleich bevor er sich auf eine Reise machte. Und in Matthäus lesen wir nicht nur und, in Markus ist es und, aber in Matthäus 19, Vers 13 heißt es dann. Also wir sehen, dass die Diskussion hinsichtlich Ehescheidung, die vielleicht schwer verdaulich war, direkt dieser Lehre hinsichtlich der Kinder vorausging. Und dann gingen sie weiter. Also ein letzter Punkt auf der Liste der Tagesordnung, die Jesus von dem Vater zu erledigen bekam. Und davon lesen wir in Matthäus 19, 13 bis 15 und auch Lukas 18, 15 bis 18. Also in diesen synoptischen Evangelien finden wir diese Geschichte. Und ich weiß, die meisten wissen, was ich meine, wenn ich sage synoptisch. Syn ist zusammen, zum Beispiel Synagoge ist ein Ort, wo die Leute zusammenkommen. Synagoge, aber hier synoptisch, Optiker, die Männer, also die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, die erzählten das Leben Jesu aus einer ähnlichen Perspektive. Ich lese jetzt gerade oder höre, genauer gesagt, das Buch Die Bibel im Test von Josh McDowell. Und das dauert mehr als 20 Stunden. Und ich höre es nicht, wenn meine Frau und wenn die Kinder dabei sind. Aber wenn ich alleine unterwegs bin, dann höre ich mir dieses Buch erneut an. Es ist mindestens das dritte Mal, dass ich es lese bzw. höre. Und Wenn die Menschen versucht hätten, etwas zu verfälschen, hätten sie bewusst die Schwierigkeiten gemieden. Wenn du Matthäus und Markus und Lukas liest, wirst du Unterschiede schon bemerken. Sie erzählen nicht immer nur dieselben oder die gleichen Geschichten. Und wenn sie von derselben Begebenheit erzählen, gibt es Unterschiede, die manchmal für uns schwierig sind. Das heißt nicht, dass die Bibel sich widerspricht, denn Gottes Wort ist Wahrheit und es enthält keine Fehler und keine Lügen. Aber wenn drei Menschen dasselbe Ereignis beschreiben, dann werden sie es aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben. Zum Beispiel, ihr wisst von der Situation, wo einer, der besessen war mit einer Legion Dämonen, zu Jesus kam. Aber wisst ihr was? Es waren eigentlich zwei Besessene. Aber Markus erzählt nur von dem einen. Und solche Dinge gibt es. Nun, Matthäus sagt, dass der Wunsch der Leute, die die Kinder herbrachten, es war, dass er bete. Wir sehen hier keinen Segen im Sinne von, wisst ihr, wenn wir in 1. Mose lesen und es heißt, Isaac segnete, er dachte, er würde Esau segnen, dafür war es aber Jakob. Und als es fertig war und Jakob kaum aus dem Zimmer gegangen war, kam dann schon Esau und Isaac sagte, ich habe schon den besten Segen gegeben. Und dann sagte er, gibt es denn nicht für mich auch einen Segen, Vater? Und später dann hieß Jakob Israel mittlerweile und ging nach Ägypten und segnete die Söhne Josefs und hatte sowieso ein Segen für, im prophetischen Sinn ein Segen, eine Voraussagung bezüglich aller seiner Söhne. Aber hier wollen wir das nicht unbedingt erkennen oder sehen wir das nicht, sondern es ging darum, die Menschen wollten, dass der Herr Jesus Christus betet über und für ihre Kinder. Nun, die Jünger, wie gesagt, stehen vielleicht vor der Tür, außerhalb des Hauses, und sie wollten den Zugang zu ihrem Meister erschweren und gar unterbinden. Und sie tadelten sie. Und dieses Wort sie ist Masculinum Plural. Das heißt, es waren nicht nur Schwester und Muttis, sondern vielleicht auch Brüder und Vatis oder Opas. Da waren auch Männer dabei. Sie tadelten sie, das heißt nicht die Kinder, sondern die sie herbrachten. Also waren, ja, hatten sie Markus 9 außer Acht gelassen? Ich denke schon. Sie hatten vergessen, dass Jesus soeben gesagt hatte, ich weiß nicht wann, aber vielleicht nicht am selben Tag, aber in Kapitel 9 hieß es, als er erfahren hat, dass sie unter sich diskutiert haben, wer der Größte sei, sagte er, er brachte ein Kind herbei und sagte, wer der Größte sei, möchte oder ja, will, der sei der Geringste und aller Diener. Und er sei wie ein Kind, oder er nehme, nein, er nicht, er sei wie ein Kind, das ist diese Stelle, sondern er nehme ein Kind an. Die Kinder zählten nicht viel in der Gesellschaft. Und er sagte, nehmt euch die Kinder an. Ja, ihr wisst ja, dass Johannes Gewissen sich geplagt hatte und er sagte, jetzt nicht bezogen auf ein Kind, sondern auf einen anderen, der Dämonen ausgetrieben hat, Herr, wir sahen einen, der Dämonen ausgetrieben hat, und wir haben ihn verwehrt. Aber hier heißt es, dass die Jünger, die Menschen, die sie, die Kinder herbrachten, verwehrt haben, quasi getadelt haben. Und ich möchte, dass wir kurz uns Gedanken machen zu diesem Wort Tadel. Ich habe mir die Stellen im Neuen Testament angeschaut und hört euch einfach die Situationen an. Es sind vielleicht 10 Verse. Matthäus 20, Vers 24. Wie die 10 Jünger mit den 2, zuerst lesen, sie tadelten sie, aber Jesus war oder wurde unwillig. Als Jesus das sah, wurde er unwillig. Und das ist das, worauf ich mich konzentrieren will. Matthäus 20, Vers 24, ihr wisst, als die 2 Jünger, es waren Johannes und Jakobus, auch mit ihrer Mutter zu dem Herrn Jesus gegangen sind, und sie wollten die besten Stellen im Reich Gottes erbitten. Und wie war die Reaktion der anderen 10 Jünger? Sie waren unwillig. Stellt euch vor, du wolltest gerne den Platz rechts neben oder links neben dem Herrn im Reich. Und dann auf einmal hörst du, wie 2 andere dir zuvor gekommen sind und sie wollen es. Und du bist unwillig. Du kannst ja ein bisschen nachvollziehen, was für Emotionen es da gegeben hat. Und dann Matthäus 21, Vers 15. Wenn die Pharisäer und die Schriftgelehrten hören, wie die Kinder den Messias loben, aber sie glauben nicht, dass er der Messias ist. Und sie sagen, Hosianna, dem Sohn Davids. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, hörst du nicht, was sie sagen? Und sie wurden unwillig. Sie waren alles andere als erfreut. Und in Matthäus 26, Vers 8, als die Frau das kostbare Salböl, also sie zerbrach die Flasche und goss dieses sehr kostbare Salböl aus über den Herrn Jesus. Und er sagte, sie hat meinen Leib für die Begrabung vorbereitet. Aber die Jünger waren, und nicht nur Judas, die Jünger waren empört. Sie sagten, das ist ja eine Verschwendung. Erstens voran Judas, aber unwillig. Und dann überspringen wir Markus und lesen in Lukas 13, 14 von der Empörung des Synagogenvorstehers, weil Jesus am Sabbat heilte. Es gibt 6 andere Tage, an denen man heilen kann. Wenn du unbedingt heilen musst, dann bloß nicht am Sabbat. Er war aufgebracht, empört, unwillig. Okay, das waren es schon. Es waren keine 10, sondern wenige. Also einige kommen in Markus auch vor. Aber so 4, 5 Situationen. Und jetzt heißt es, dass Jesus unwillig war. Aber er hat nie gesündigt. Der Sohn Gottes konnte unwillig sein, ohne zu sündigen. Die anderen, die haben wohl gesündigt, als sie unwillig waren, aber Jesus nicht. Denn es ist möglich, zu zürnen, ohne zu sündigen. Epheser 4, Vers 26, zürnt ihr? So sündigt nicht. Also sagte der Herr, er wurde unwillig und er sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Die Form dieses Wortes wehrt ihnen nicht, bedeutet, hört auf, sie zu wehren. Also sie taten es und sie sollten es unterlassen. Hört auf, sie so zu verhindern. Lasst davon ab. Und dann erklärt er aber, oh übrigens, lasst die Kinder zu mir kommen, ist aber keine Begründung für die Kindestaufe. Obwohl es sehr oft dafür gebraucht wird, lasst die Kinder zu mir kommen und wie soll das gehen? Ach, wir werden sie taufen. Nein, steht nicht in der Bibel, aber es wird oft so verwendet. Aber dann erklärte er, warum sie zu ihm kommen lassen sollten und warum sie aufhören sollten, sie zu wehren. Denn solcher ist das Reich Gottes. Solcher. Nicht ausschließlich Kinder, aber derart. Und wenn ein Mensch, wir werden es auch anschauen, aber wenn es andere gibt, die so sind wie die Kinder, solcher ist das Reich, dann zählen sie auch dazu. Es sind nicht nur die Kinder, die ins Reich Gottes gehen, aber derart, solcher. Also muss der in das Reich hineingehen will, gewisse Ähnlichkeiten zu den Kindern haben. Und vielleicht würde man sagen, aha, es ist die Unschuld. Kinder sind unschuldig und wir müssen auch unschuldig sein. Nein. Die Bibel sagt uns ganz, ganz klar, dass auch Kinder eine sündige Natur haben und sündigen. Ich denke, eure Erfahrung sagt das auch. Aber falls nicht, verlasst euch auf Gottes Wort. Römer 5, Vers 12, und ich habe die Verse nicht aufgeschlagen, also wird das wieder meine Formulierung sein. Aber Römer 5, 12, die Sünde ist zu allen durchgedrungen, weil alle sündigten. Ich weiß, es heißt, alle haben gesündigt, aber die Form ist, wir waren alle in den Lenden Adams und wir sündigten mit ihm. Er ist unser Stammesoberhaupt und in ihm sind wir auch alle schuldig geworden. Und wie ich es jedes Mal erkläre, der Herr Jesus Christus hat diese Sündhaftigkeit nicht getragen, weil er von einer Jungfrau empfangen wurde und keinen irdischen Vater, kein Nachkomme Adams zum Vater hatte. Aber die Sünde ist zu allen durchgedrungen. Kinder sind nicht unschuldig. Sie wirken manchmal unschuldig, aber die sind es nicht. Römer 6, Vers 6 heißt, dass wir früher, ehemals, Sklaven der Sünde waren. Wenn man von der Vergangenheit vor der Wiedergeburt spricht, dann ist das so zu beschreiben. Wir waren Sklaven der Sünde. David sagte, und ich glaube, es ist Vers 8, ich weiß, die Nummerierung ist in Psalm 51 unterschiedlich, im Englischen und im Deutschen oder Hebräischen. Im Englischen ist es Psalm 51, 5, und dann ist es im Deutschen entweder 7 oder 8. Aber es heißt, David sagte, in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Und das heißt nicht, dass er nicht ehrlich war, sondern dass er, obwohl er einer verheirateten Frau geboren ist und nicht das Produkt von Unzucht oder von Ehebruch, doch heißt es, in der Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Das heißt, ich habe seit Anbeginn meiner Existenz Sünde als Teil meiner Natur gehabt. Psalm 58, Vers 3. Die Bösen sind von Mutterleib an entfremdet von Gott. Und in Prediger 7, Vers 20 heißt es, wahrlich, es gibt keinen Menschen auf Erden, der immer nur Gutes tut und nie sündigt. Und Jeremia 17,9 sagt, trügerisch ist das Herz mehr als alles, wer kennt sich damit aus? In Jesaja 64, Vers 6, wir sind alle wie ein Unreinen geworden und alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Und in Johannes, 1. Johannes 1, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und wir machen ihn zum Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Jesus hat sogar gesagt, also wenn ein Kind sagt, Papa, gib mir bitte einen Fisch oder gib mir ein Brötchen und so weiter. Und man gibt dem Kind keine Schlange, gibt dem Kind ja kein Skorpion oder was auch immer, keine Steine. Und Jesus sagte, wenn ihr denn, die ihr böse seid, wisst euren Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr der Vater im Himmel. Aber merkt, Jesus sagte, ihr seid böse. Ihr wisst Gutes zu tun und ihr tut es auch. Nicht Gutes im Sinne von, du kannst deinen Weg in den Himmel verdienen, aber es ist möglich, dass ein Sünder etwas Gutes tut. Dann Römer 7, Vers 20. Paulus sagte, wenn ich genau das tue, was ich nicht will, so ist es nicht mehr ich, der es tut, sondern die Sünde in mir. Ich möchte nur klar machen, dass wenn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt sie nicht, denn solcher ist das Reich Gottes, will er aber nicht sagen, dass Kinder unschuldig sind und wir müssten unschuldig sein. Das geht nicht. Wir sind schon schuldig und die Kinder sind es auch. Es muss ja eine andere Ähnlichkeit geben als die Unschuld. Was ist dann die Ähnlichkeit? Die Ähnlichkeit hat, ich schaue mal, ob ich nicht die Worte finde, die ich geschrieben habe. Ich sehe sie hier nicht. Ah ja, hier. Kinder sind empfänglich, und man könnte fast sagen blauäugig, aber empfangsbereit, empfänglich, vertrauensvoll und abhängig. Und Gott möchte, dass wir offen sind, empfangsbereit. Wir werden das gleich sehen. Wer ihn aber aufnimmt oder annimmt, empfangen, vertrauensvoll, man muss ja Gott vertrauen. Das ist der Glaube. Glaube heißt Vertrauen. Und abhängig. Das heißt, wir verlassen uns nicht auf uns allein, sondern wir sind von ihm abhängig. Kinder sind so abhängig, vertrauensvoll, empfänglich. Lass die Kinder zu mir kommen, wehrt sie nicht, denn solcher ist das Reich. Nun, in allen deutschen Übersetzungen, die ich gelesen habe, hieß es auch konsequent solcher. Aber es kann entweder Genitiv oder Dativ sein, solcher oder solchen. Aber in jedem Fall ist. Wenn es Dativ ist, heißt es, denen gehört das Reich. Oder wenn es Genitiv ist, dann heißt es, denn von solchen besteht das Reich. Das Reich besteht aus solcher, aus solchen. Oder es gehört ihnen. Es gibt kleine Schattierungen der Bedeutung hier. Ich möchte nur, dass ihr seht, dass das auch in anderen Stellen vorkommt. Ich denke hier 4, 5 Stellen hört Apostelgeschichte 9,2. Die Christen wurden solche, die des Weges waren oder dem Weg zugehörig. Sie waren Anhänger des Weges. Der Weg, der gemeint hier ist, der Weg in der Nachfolge Jesu Christi. Oder Apostelgeschichte 27, Vers 23. Es heißt, dessen ich bin oder zu wem ich gehöre oder angehöre. In Römer 8, 9. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, er gehört dem Geist nicht oder Gott nicht. In 1. Korinther 3, 21. Alles ist euer. Das bedeutet, alles gehört euch. Wenn in Elbefelder ist es, alles ist euer. In Schlachter heißt es, alles gehört euch. Zwei unterschiedliche Weise, diese Verbform zu übersetzen. Und eine letzte Stelle. 1. Petrus 4, 11. Ihm sei die Ehre oder die Herrlichkeit und die Macht. Ihm sei oder ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht. Also, es ist seiner. Seine Herrlichkeit, seine Macht. Okay. Lasst sie zu mir kommen, wehrt sie nicht, denn solcher ist das Reich Gottes oder Reich des Himmels. Ich muss jetzt selber schauen. Reich Gottes heißt es. Merkt bitte, die Ähnlichkeit mit den Kindern hat nicht damit zu tun, dass die Kinder unschuldig sind, wie gesagt, sondern in der Art, wie sie das Reich aufnehmen. Ich lese es noch einmal, hört noch einmal. Denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, Vers 15, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, das ist die Ähnlichkeit. Wie ein Kind das Reich Gottes annimmt. Was ist die Ähnlichkeit? Also wenn jemand schon erwachsen ist oder kein Kind mehr ist, wie kann ich werden wie ein Kind? Das Kind ist nicht unschuldig, ich bin es auch nicht. Und ich habe diese anderen Begriffe gebraucht, aber letzten Endes kommt es darauf an, nimmst du das Reich Gottes auf? Nimmst du das Reich Gottes an? Schlachter und Elbefelder gebrauchen aufnehmen oder annehmen. Es kommt auf dasselbe hinaus. Und es läuft auf dasselbe hinaus. Mehr als 70 Mal im Neuen Testament kommt das Wort aufnehmen im Neuen Testament auf. Oder vor. Aufnehmen. Das hatten wir in Markus 9, Vers 37. Jesus sagte, ihr müsst ein Kind aufnehmen in meinem Namen. Okay, ein Kind aufnehmen. Und hier heißt es, man muss das Reich Gottes aufnehmen. Es ist schön, dass der Herr gewisse unterschiedliche Begriffe gebraucht, um uns klar zu machen, was wir machen müssen, um errettet zu werden. Johannes 1 benutzt nicht Dekomai, sondern Lambano, aber es heißt, so viele ihn aber aufnahmen. Und hier haben wir ein Synonym, aufnahmen mit einem anderen griechischen Wort. Aufnehmen. An einer anderen Stelle heißt es wiedergeboren. An einer anderen Stelle glauben. An einer anderen Stelle Buße tun. Und so weiter. Also seht ihr, es gibt keine einzige Definition, um zu beschreiben, was man getan haben muss, um Christ zu werden, aber aufnehmen. Und merkt, an dieser Stelle ist es nicht die Person. Es ist schon die Person Jesus. Aber es heißt, wer nicht das Reich Gottes wie ein Kind aufnimmt. Denken wir kurz darüber nach. Das Reich Gottes aufnehmen. Ein Reich hat einen König. Ein König hat ein Herrschaftsgebiet. Und wenn du das Reich Gottes aufnimmst, dann akzeptierst du seine Herrschaft. Du nimmst seine Herrschaft an. Du nimmst ihn als deinen König auf. Du begrüßt ihn, du beherbergst ihn, du heißt ihn willkommen, du lehnst ihn nicht ab. Ablehnen wäre das Gegenteil von annehmen oder aufnehmen. Was machst du mit Jesus? Lehnst du ihn ab oder nimmst du ihn auf? Was machst du mit der Herrschaft Gott? Gott will dir sagen, wo es lang geht. Gott weiß, was für dich am besten ist. Du denkst, du weißt, was am besten ist für dich. Oder vielleicht bist du dir nicht sicher. Aber Gott weiß es auf jeden Fall. Und nun ist die Frage, willst du sein Reich aufnehmen, seine Königsherrschaft? Wenn ja, dann nimmst du den König auch auf. Du lehnst ihn nicht mehr ab und seine Autorität nicht. Und merkt, dass keiner in das Reich geht, keiner geht in das Reich hinein, der es nicht annimmt. Ich lese es noch einmal. Ich denke, das ist Vers 15. Wahrlich, ich sage euch. Okay, wahrlich, es ist wahr. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Da gibt es zwei unterschiedliche Aspekte desselben Reiches. Wenn du die Herrschaft Jesu nicht annimmst, dann wirst du auch nicht am Ende zu ihm eingehen. Wirst du in den Himmel gehen, aber der Himmel ist da, wo Gott thront. Du kannst nicht dahin, wenn du nicht seine Herrschaft hier annimmst. Und Kinder sind eher dazu bereit. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Freizeiten haben. Wir manipulieren die Kinder nicht, aber wir bieten ihnen schon die Möglichkeit an, sich für den Herrn Jesus zu entscheiden. Und Kinder sind so bereit, so vertrauensvoll. Und sie brauchen nur zu wissen und zu erkennen, wem soll ich vertrauen? Und wenn du es ihnen plausibel machst, dass Jesus es ist, dann sind sie oft, oft dazu offen und bereit. Man nimmt das Reich an, man geht dann da hinein. Wenn man das Reich nicht annimmt, so geht man auch nicht da hinein. Bitte, das wiederhole ich, nehmt das bitte zu Herzen. Wenn man das Reich Gottes nicht annimmt, so geht man auch keineswegs da hinein. Es gibt keinen anderen Weg. An Jesus zu glauben, bedeutet schon Buße zu tun. Du musst den Widerstand aufgeben. In unserer Natur widerstehen wir seiner Herrschaft. Das müssen wir aufgeben, das heißt Buße tun oder umkehren. Und das bedeutet dann auch im positiven Sinne, seine Herrschaft anzunehmen. Man nimmt das Reich an, jetzt, und man geht da hinein, später. Eigentlich geht man schon jetzt da hinein. Aber es gibt andere unterschiedliche Aspekte vom Reich. Wir stehen jetzt unter seiner Herrschaft, aber später sind wir bei ihm. Also ist die Allversöhnungslehre ausgeschlossen. Jesus sagte, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, geht keineswegs da hinein, wird nicht hineinkommen. Okay, und das war die Lehre. Aber das Ende der Geschichte ist, er nahm dann sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und wie ich erklärt habe, glaube ich, dass er für sie gebetet hat, weil das auch in, ich glaube es war Matthäus, so stand. Und ich möchte euch auch zwei oder drei Stellen nennen, wo es heißt, er segnete, wo es nicht bedeutet, hat ihnen eine herrliche Zukunft irgendwie angedeutet. Zum Beispiel, Markus 8, Vers 7. Er nahm die Fische und die Brote und er segnete sie. Gleich bevor sie verspeist wurden. Okay, diese Fische und diese Brote hatten keine herrliche Zukunft, es sei denn, irgendwie die Menschen Gott gedient haben mit der Kraft, die sie von ihnen bekommen haben. Aber es bedeutet nicht, dass er sagte, okay, und ihr Fische, seid fruchtbar und mehrt euch und so weiter. Nein. Ihr wisst noch in Lukas 2, Vers 34, wo Maria gerade, ich weiß nicht, sind es 33 Tage, glaube ich, die eine Frau, also erst nach 33 Tagen wurde sie gereinigt bei der Geburt eines Sohnes. Und bei der Geburt eines Mädchens waren es doppelt so viele. Aber auf jeden Fall, Jesus war schon in Bethlehem, nehmen wir an, in Bethlehem, beschnitten. Aber jetzt geht die Familie hin zum Tempel nach Jerusalem und sie bringen das Opfer dar, das Mose geboten hatte. Und in dem Tempel begegnen sie zwei hochbetagten Menschen. Einer davon heißt Simeon und er segnete sie. Nun, Jesus braucht nicht gesegnet zu werden. Gott hat schon gesagt, dass er Messias ist. Also alles, was Simeon über Jesus sagen könnte, würde nichts hinzufügen zu dem, was Gott schon gesagt hat. Aber er betete schon für diese Familie und für den jungen Messias, Jesus. Und dann in Lukas 24, in den Versen 50 und 51, ihr merkt, Lukas 24, das ist das letzte Kapitel in dem Evangelium. Und indem Jesus sie segnete, hob er ab und ging in den Himmel. Also, übrigens, ich kann euch ein Buch empfehlen, als Hörbuch oder als Lesebuch. Und das ist das Gebetsleben Jesu. Vorgelesen von Bühne. Wie heißt der? Wilfried? Nein, Entschuldigung, das war der andere. Wie heißt er dann? Wolfgang. Ja. Aber er spricht davon, dass Jesus bei der Himmelfahrt auch gebetet hat. Jesus segnete seine Jünger, als er in den Himmel fuhr. Willst du also deine Kinder segnen? Okay. So lebe, dass dein Leben für sie kein Hindernis ist. Du willst ja nicht irgendwie durch deinen Ungehorsam einen Fluch oder ja eine Strafe über sie ziehen. Aber willst du deine Kinder segnen, so bete für sie. Das ist die Art, wie du deine Kinder segnen kannst. Ich habe mir oft überlegt, mit welchem Recht könnte ich dann sagen, okay, Delin und Dané und Derek und Devin und ich denke mir irgendwie ein Segen für jedes Kind aus. Nein, aber ich kann für sie beten. Und willst du deine Kinder segnen, so bete für sie. Okay, das war das, was Jesus an dieser Stelle machte. Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und ich hoffe, dass ihr das Reich Gottes aufnehmt wie ein Kind. Und Kinder, wovon wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mindestens, und ich weiß nicht, ihr seid junge Damen mittlerweile. Aber Kinder, ich hoffe, ihr habt das Reich Gottes schon aufgenommen. Jesus sagte, die Großen sollten das Reich Gottes aufnehmen wie ein Kind. Also solltet ihr für uns Vorbilder sein. Wenn du noch nicht im Glauben bist, wie soll ich das Reich Gottes aufnehmen wie du? Okay? Also nehmt schon Jesus und sein Reich auf. Lasst ihn dein König sein.